Im Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her, weil wir seiner habhaft werden wollen. Deshalb ermitteln wir in Sachen Geld.
Wenn Geld die Welt regiert, dann wollen wir wissen, was uns da regiert. Und heute geht es darum, wie Geld unser Hirn, unser Denken mitbestimmt.
Ja, heute also die Folge unter der Rubrik Denkform. Die Frage jeweils, wie ist das Geld in der Lage und wie ist es so mächtig, unser Denken so zu formen, dass wir die Wirklichkeit nach dieser Form sehen müssen, zum einen, und aber auch tatsächlich in diesem Zwang, die Welt so zu sehen, uns täuschen, dass wir also eine falsche Form, notwendig, aber falsch, über die Welt legen. Also unausweichlich, insofern richtig, aber eben täuschend. Das knapp vorweg.
Ja. Na, sehr gut, Eske. Oder wenn man jetzt in dem Bild bleiben würde mit der Ermittlerarbeit, ja, den Profilern, weil wir alle in einer falschen Art und Weise etwas reflexhaft denken, sehen wir dann den Täter nicht oder eben nur falsch. Ja. Aber weil wir alle in der gleichen Art und Weise reflexhaft falsch denken, entstehen aber auch gesellschaftliche Gebilde, die sonst gar nicht geben würde. Und wir versprechen euch, dass wir heute über beides aufklären. Also dass wir hinterher sowohl mehr verstehen über unser Denken, als auch mehr verstehen über die Welt, in der wir leben.
Gut, Titel der heutigen Folge, der Glaube an die Substanz. Verzeih, Daniel, also es ist mir schon klar, das ist ein Titel, der holt wirklich keinen Hund hinterm Ofen hervor. Wenn man auch dann denkt, also jetzt, was sind das für Tage, in denen wir da leben? Also wieder heute die Meldung, also die Rüstungsausgaben sprengen alle bisher bekannten Maße. Der Ruf nach Wachstum ist stählern am Werken und wir befassen uns mit der Substanz. Aber wir wissen, auch das hat wirklich das eine mit dem anderen zu tun, sofern sowas auch vielleicht erstmal klingt. Von daher, dieser kleine Schlenker fällt mir jetzt einfach gerade auf.
Na, dann schlenker ich gleich mit. Ich hätte gerne im Titel gehabt Ideologiekritik oder notwendig falsches Bewusstsein. Ja? Mhm. Darum geht es auch heute, aber wir haben diesen Titel gewählt. So ist es nun auch. Eske, wenn du erlaubst, würde ich sagen, lass uns mal kurz diesen gesellschaftlichen Ausgangspunkt nochmal benennen, von dem aus wir eben agieren werden, aus dem aus wir sagen, warum eine bestimmte Denkform in die Welt kommt. Also, was ist der Ausgangspunkt? Wir alle leben in einer Tauschgesellschaft. Was heißt Tauschgesellschaft? Im Unterschied zu allen anderen Gesellschaften oder besser genauer Gemeinschaften zuvor. Das heißt, wir können nur überleben, indem wir irgendwie tauschen. Also wir kommen nur an die Lebensmittel und an die Dinge, die wir wollen und brauchen, indem wir tauschen. Wir müssen also etwas geben, was die andere Seite für angemessen wertvoll empfindet. Ja? So, wir tauschen aber nicht wie früher Waren gegen Waren, sondern wir tauschen Waren gegen Geld. Und das macht einen Unterschied, einen ganz großen Unterschied. Warum? Wir kommen nämlich an Waren, also an das, was die Gebrauchsgegenstände sind, die wir brauchen, um zu leben, nur indem wir zuvor an Geld gekommen sind. Niemand rückt die einfach so raus. Und damit wird zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit das Tauschmittel zum Zweck des ganzen Geschehens. Weil alle müssen ihr Handeln danach ausrichten, ihr ökonomisches Handeln, an Geld zu kommen. Ja, deswegen nur verkaufe ich Waren.
Ja. Und das bewirkt die Denkform, dass wir in Geld und Wert etwas sehen. Also eine Ware, die ja tatsächlich in etwas besteht und gleichzeitig noch Wert haben soll. Die würden wir also vor uns sehen, tatsächlich ja als etwas, die Ware, aber genauso sozusagen soll der Wert selber in etwas bestehen und da Geld ja Wert darstellt, auch das Geld soll in etwas bestehen. Also das ist der Glaube, den wir so kurz zusammenfassen als der an die Substanz von Geld und Wert. Mhm.
Dabei könnte auch diese Folge ganz kurz enden, denn in dieser vierten Staffel, in der wir sind, wo es um die Geldschöpfung geht und gerade auch, was ich in der letzten Folge um die moderne Geldschöpfung ging, ist es sowas von offensichtlich, dass hier keine Substanz geschöpft wird, wenn neues Geld entsteht. Sondern es ist schlicht und ergreifend das gesellschaftliche Verhältnis zwischen Gläubigerin und Schuldnerin, zwischen Kreditgeberin und Kreditnehmerin, aus dem neues Geld geschöpft wird. Und nicht etwa irgendwie in die Mine gebuttelt, in der Mine was Gold ausgebuttelt, verarbeitet und irgendeine Ware in Metall hergestellt wird. So. Gleichwohl sehen die Klügsten der Klügsten, die auch diesen Punkt durchaus sehen mit der modernen Geldschöpfung, die Schlauesten der Schlauesten, immer wieder Substanz von Geld, Substanz von Wert. Warum? Das ist die große Frage heute, die wir dann aber auch am Ende, das versprechen wir euch, durchbrochen haben werden.
Wir beginnen also mal, ja, einfach mal mit dem Begriff der Substanz in diesem Zusammenhang. Substanz ist ja irgendwie ein altes Wort, also hat so einen altertümlichen Klang. Im Mittelalter hat die Philosophie sich viel damit rumgeschlagen. Auch die frühe neuzeitliche Philosophie macht das. Also ist Gott eine Substanz und ist die Welt vielleicht eben nur ein Akzidenz, also etwas, was zu dieser Substanz als Eigenschaft hinzukommt? Solche Fragen verbinden sich für mich auch eben mit diesem Begriff. Trotzdem, also wir wollen jetzt mal erklären, ja, Substanz, wie wir das verwenden.
Ja, aber schön, dass du gleich den Schlenker gemacht hast in die Religion. Weil in der Tat geht es, wenn wir jetzt von Substanz reden, in der Ökonomie, geht es um einen Glauben. Ja, um den Glauben, dass Geld und auch das Wert in irgendwie etwas bestehen würden. Wir suchen also nach etwas in dieser Welt, das irgendwie ein inhaltliches Moment wäre.
Ja. Und was jetzt den Begriff Substanz angeht, da dürfen wir uns also durchaus auf Marx berufen, der von einer Substanz der Werte spricht. Er bestimmt dabei eben die Arbeit, bekannterweise die Arbeit als Substanz der Werte. Und zwar, vielleicht kannst du ihn mal erklären, Substanz der Werte im Plural, ja.
Naja, interessanterweise im Plural, weil der geniale Mensch auch schon nochmal weiterdenkt. Ja, es geht ja darum, das wie viel an Wert zu bestimmen. Ja? Also warum nimmt so eine ähnliche Formulierung, gibt es ja auch bei Marx, eine Form, einen bestimmten Inhalt an? Ja? Also wie viel ist etwas wert? Wie groß ist der Wert? Ist ja die entscheidende Frage im Kapitalismus, in der Tauschgesellschaft. Also geht Marx auf die Suche nach dem, wie viel Wert in etwas ist. Es gibt unterschiedliche Werte, das ist ja offenkundig. Das, was ich an ein Schiff mehr kostet als eine Banane. Und die Frage ist bei ihm, wie viel Unterschied an Wert ist etwas und wodurch begründet sich das? Und bei ihm ist die Antwort das, wie viel mehr oder weniger an Arbeit da drin steckt. Verkürzt ausgedrückt.
Ja, und zwar eben Arbeit dann als Substanz und die Menge dieser Wertsubstanz würde dann eben bestimmen darüber, wie große Menge an Wert in etwas steckt. Das heißt, diese Substanzvorstellung von Wert können wir viel geläufiger ausdrücken, also als die Vorstellung, dass etwas eben Wert hat. Wenn wir sagen, etwas hat Wert, dann ist es ja gleichbedeutend mit der Vorstellung, etwas enthält Wert, etwas enthält eine Substanz Wert. Ja, also wir müssen tatsächlich da nicht von Substanz sprechen, aber umgekehrt, wenn wir eben von Substanz sprechen und es so bestimmen, ist es diese Vorstellung, etwas hat Wert. Irgendwie steckt der Wert drin, etwas trägt an sich, in sich Wert und zwar Wert in einer jeweils bestimmten Größe. Also die Wertgröße, das ist das, was bei der Frage nach der Substanz auch immer eine Rolle spielt.
Und wenn ich vielleicht kurz noch mal bei Marx bleiben darf, Eske, der Marx ist ja wirklich, wie ich wirklich finde, einer der Klügsten der Klugen. Der würde jetzt nicht sagen, die Substanz von Wert im Sinne von Arbeit ist eine konkrete Arbeit, ja? Sondern der sagt, nee, das ist eine abstrakte Arbeit, wir gehen jetzt nicht ganz tief rein, aber doch insoweit, dass er sagt, es ist zumindest etwas, was irgendwie innerhalb dieser Welt vonstatten geht, so dass es bestimmbar wäre, um so eine Ausdehnung zu erhalten. Andere Vorstellungen sind ja viel plumper und selbst die leuchten den Menschen ein, wie zum Beispiel, das Geld könne doch nur Wert haben, wenn dem irgendetwas zugrunde liege, ne? Und sei es nur, dass es eintauschbar sei gegen Gold. Also es müsste irgendwie Vollgeld geben. Und das leuchtet allen ein. Und die große Frage, Eske, ist das denn wirklich zu bestreiten? Ist das strittig?
Allgemein ist es nicht strittig, aber wir bestreiten es, ja. Wir halten es sogar für ganz entscheidend zu erkennen, dass Geld reine Zahl ist, natürlich nicht nur reine Zahl, sondern eben mit dieser Macht auf die Waren zuzugreifen. Und zwar ist es reine Zahl als Wert, als diese Zugriffsmacht. Und als reine Zahl ist es eben nur, zwar quantitativ bestimmt, aber eben nur quantitativ bestimmt. Reines Quantum ist also dezidiert nicht etwas, besteht nicht in etwas, sondern insofern in nichts, was man uns schon vorgehalten hat. Wir würden damit, sagen, vielleicht ein bisschen polemisch nur gegen Geld eben reden wollen, denn selbstverständlich müsse doch Geld in etwas bestehen. Wir sagen nein. Also wir bestreiten das, aber wir wollen uns ja heute eben genau mit dem befassen, wogegen, also was wir da bestreiten.
Und also vielleicht, Eske, es geht nicht darum, dass wir den Unterschied machen, Abstraktion sei irgendwie nichts und das ganz Konkrete sei etwas. Nee, wir haben schon ein Verständnis davon, dass es einen Unterschied der Abstraktion gibt, in der es etwas Inhaltliches, Substanzielles gibt und in der es nicht substanziell ist. Das wird jetzt kompliziert, liebe Freundinnen und Freunde, aber so ist eben das Leben, wer sich mit Ökonomie beschäftigt. Ich versuche es mal an einem Beispiel zu machen. Also wenn wir davon sprechen, dass etwas so und so viel Zentimeter lang ist oder so und so viel Liter Milch oder so und so viel Minuten, dann sind das Einheiten. Ja, das sind, man könnte auch sagen, Benennungen. Aber diese Benennung ist substanziell. Warum sind diese Benennungen substanziell? Ganz einfach, weil es um etwas hier in Raum und Zeit geht. Also beim Meter zum Beispiel ist es eine Ausdehnung. Diese Ausdehnung ist regelrecht zu greifen. Ja? Es ist ganz klar, es geht um eine Länge. Bei Kilogramm geht es um Gewicht, das zu fühlen ist. Es ist also eine Einheit, in der die Zahl immer ein Etwas von etwas wirklich Greifbaren zählt. Das heißt, da hast du als Einheit die 1 zugrunde liegend und es geht um 1, 2, 3, 4 von etwas.
Ja, und in dieser Weise substanziell, ja, also wir substanziell heißt dann also nicht, das muss, dass es jetzt in Materie bestehen muss. Also wenn wir eindeutig in Länge als die bloße Ausdehnung eben uns ja vor Augen halten, aber wir haben etwas vor Augen dabei und das ist das sozusagen, was man substanziell nennen kann. Bei Tauschmitteln in der Zeit vor dem Geld, bevor es zu Geld kommt, wenn da Dinge getauscht werden, dann geht es bei diesen Tauschmitteln, wenn man so zusammenfassen will, immer tatsächlich um solche Benennungen, solche Einheiten, die eben einen bestimmten Inhalt meinen. Also eine Münze eben, die besteht erstens aus Gold und oder Silber und dann eben auch noch in einer bestimmten Menge von diesem Gold. Wir würden halt jetzt mit unseren Maßeinheiten von Gramm Gold sprechen oder Unze oder was weiß ich. Und sowohl eben das Material als auch wie viel von diesem Material wäre dann die komplette Bestimmung dieses Tauschmittels. In jedem Fall wäre es aber eben, auch wenn wir sagen, eine Münze haben, steht diese 1 der Münze für den Inhalt des Materials als auch eben von dessen Größe, in dem Fall eben dessen Gewicht.
Es gibt durchaus in der Literatur auch diese Unterscheidung, die sie kennt, die zum Beispiel sagt zwischen Substanzlogik und Funktionslogik. Und für all die, die wir jetzt hier nicht verwirren wollen, sondern es einfach machen möchten, Es gibt eine ganz einfache Frage, mit der ihr unterscheiden könnt, wo wir sind. Ist etwas an sich in sich bestimmbar? Also, das Geld, das du gerade beschrieben hast, braucht keine einzige Ware, also nicht das Geld, die alten Tauschmittel, ich habe mich versprochen, die alten Tauschmittel brauchen keine Ware, um bestimmt zu werden. Ich kann genau sagen, so und so viel Gramm einer bestimmten Qualität eines bestimmten Edelmetalls. So, das braucht keine Ware. Aber wie ist es denn mit dem Geld heute? Das Geld heute braucht immer und notwendig die Einlösbarkeit in Ware, ansonsten ist es nichts. Es könnte es Leute geben, die sagen, nee, das stimmt doch gar nicht. Also wir haben doch auch Benennungen, Einheiten, Währung. Ja, was ist jetzt die Währung? Euro, Dollar, Schweizer Franken, Yuan. Naja, ist das in sich bestimmbar? Kann ich jetzt diese 10 Yuan, diese 10 Euro Buchgeld auf dem Konto, kann ich die an sich bestimmen als irgendetwas, wie ich zum Beispiel 10 Gramm Gold bestimmen könnte? Nein, können wir nicht. Wir können sie nur in Bezug auf die Warenwelt.
Ja, das heißt eben, dass bei Euro, Dollar und so weiter, bei diesem Geld, die Ziffer 10 Euro, 100 und so weiter, nicht etwas zählt, was außerhalb dieser Zahl noch besteht, sondern Euro besteht in dieser Zahl und seine Macht, und dass er eben überhaupt irgendwie gegeben ist, das stellt sich dann erst raus, wenn er sich in Ware tauschen lässt, nämlich darin, wie viel Ware. Und man muss auch jetzt nicht meinen, aha, ja, mit 10 Euro kriege ich dann die Ware und dann hat sich der Euro ein für alle Mal in diese Ware verwandelt. Nein, nein, er besteht ja weiter und braucht nochmal immer nochmal weiter in den Händen von anderen dann jeweils seine Tauschbarkeit in Ware und wie viel Ware er dann der jeweilige dann von welcher Ware kriegt, das steht in den Sternen. Das ist also nicht damit als feste Kaufkraft jenseits von dieser Benennung oder dieser Zählung 10 Euro, 100 Euro irgendwie feststellbar festzuhalten. Und insofern besteht Wert also nicht für sich und ist er also auch nicht Substanz bei dem Geld.
Und was du gerade, Eske, das, was du gerade erwähnt hast, das ist auf den ersten Blick, denkt man, wo ist denn der Unterschied? Das ist so klar nochmal gesehen. Wo ist denn der Unterschied, ob ich sage, 10 Pfund Sterling sind genau einlösbar gegen 10 Gramm meinetwegen Silber? Ja?
Ja.
Oder zu sagen, 10 Pfund Sterling heutzutage, die ja nicht mehr gegen irgendwas inhaltlich einlösbar sind, sind aber einlösbar gegen Ware. Ja? Aber der gesellschaftliche Prozess, den wir alle kennen, ist ja so, es gibt kein Einlösungsrecht. Ja? Es gibt nichts, was dem direkt zugrunde läge, sondern im gesellschaftlichen Prozess ergibt sich, je nach Anerkennung, Zufall, Konkurrenzkampf, was dafür überhaupt einlösbar ist. Ja? Also es scheint auf den ersten Blick ganz, ganz ähnlich zu sein, ist es aber nicht. Und das aber führt uns jetzt zum zweiten Kapitel schon, denn weil das so nahe dran liegt, weil es diesen Zugriff auf die Welt gibt, auf die Welt der Waren über das Geld, entstehen ganz, ganz viele notwendig falsche Scheine, wenn das überhaupt der Plural ist, ja, die bei uns Überzeugungen erzeugen, die uns komplett einleuchten. Und wir würden euch jetzt, wenn du einverstanden bist, Eske, im zweiten Kapitel lauter Überzeugungen, zwingende Überzeugung sagen, wo ich mir so sicher bin, bei mindestens einer, wenn nicht bei fast allen, würde ich sagen, aber das stimmt doch. Nur leider werden wir sie alle widerlegen.
Gut, beginnen wir. Die zwingenden Überzeugungen, also wirklich überzeugende Überzeugungen, die man da hegen muss beim Geld. Nämlich die Frage zum Beispiel, warum kostet denn überhaupt das Geld? Warum kostet etwas Geld? Doch kann doch nur sein, weil es Wert hat, weil Wert darin steckt. Wenn da kein Wert drin stecken würde in dem, was, wofür ich Geld zahlen muss, warum um Himmels Willen müsste ich dann Geld zahlen? Also schlussfolgert man aus dieser Frage, warum kann etwas Geld kosten, wenn es nicht Wert hätte? Wert muss also müsste in der Ware stecken und müsste deshalb auch im Geld stecken, da wir ja mit diesem Geld jenen Wert einer Ware bezahlen. Frage wäre also, wenn etwas keinen Wert hätte, wer würde dann überhaupt Geld dafür zahlen? Na, niemand sozusagen, schätzt man da voraus.
Das Zweite, was auch immer wieder auftaucht, ist, Geld muss doch mit Wert gedeckt sein. Oder es sollte jedenfalls so sein. Also sprich, die ganze Vollgeldfraktion, so die sagen, das ist ja ein Irrweg des Geldes, dahin zu kommen, dass es heute ja so offensichtlich durch nichts mehr gedeckt ist. Ja, ist ja ein Irrweg, dass es durch nichts mehr gedeckt wird. Es müsste doch durch etwas gedeckt sein, weil nur so könnte doch Geld wirklich Geld sein, Wert haben, weil es eben in sich etwas hat. Also ein Geld ohne Wert ist ein ganz schlechtes Geld.
Genau, das wäre sozusagen das Schlimmste, was eintreten kann, die Vorstellung Geld ohne Wert. Denn, das ist ja noch eine andere wichtige Überzeugung, geradezu eine Erklärung von Geld. Geld ist Wertaufbewahrungsmittel. So, dann, was ergibt sich, wenn man das so annimmt, da Geld als Wertaufbewahrungsmittel, und wird ja heute überhaupt nicht irgendwie bestritten, aber wir durch uns schon, Verzeihung, dann heißt es ja, Wert besteht in etwas und das muss aufbewahrt werden und Geld ist das Mittel, um dieses etwas aufzubewahren. Also, wenn etwas aufbewahrt werden kann von etwas anderem, Wert aufbewahrt werden durch Geld, dann muss dieser Wert in etwas bestehen. Ganz klar.
Ja, wie soll man sonst was aufbewahren? Ne? Mhm. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob es darum geht, ich bewahre Geld und Wert auf unterm Kopfkissen oder ich zahle es irgendwo ein, wo es meinetwegen noch einen Zins geben würde. Ja, ja, auch an dieser Stelle übrigens Fußnote, selbst unsere engsten Freundinnen und Freunde, die mit unserer Theorie absolut d'accord sind, kommen immer wieder damit dieser Frage auf, ob das nicht so sei. Ja? Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir müssen ja ständig abschätzen. Ja? Ist mir was irgendwie wert? Und wenn ja, wie viel wert ist es mir? Ja, ich gehe los, will einkaufen, kenne die Grenzzeit meines Geldbeutels, dann gucke ich mir die Waren an und sind auch alle teurer geworden und dann muss ich wirklich ständig abschätzen, ist es mir das wert? So. Ist das jetzt nicht zu teuer? Das ist doch das nicht wert. Ja? Das ist teurer geworden. Nee, das kann doch nicht sein. Also ich muss das ständig tun. Ja? Und zwar auch übrigens in beide Richtungen. Also auch wenn ich meine Arbeitskraft verkaufe, muss ich auch überlegen, ob praktisch die zusammenpasst mit dem Geld, was mir dafür geboten wird. Wenn ich also ständig diese Abschätzung leiste, dann muss es doch real sein, oder?
Ja. Und wir haben ja auch dieses starke Wertgefühl. Wir haben bei vielen Waren, bei vielen, was wir kaufen, das Gefühl, das kostet jetzt mehr, als es eigentlich wert ist, oder eventuell erfreulicherweise, es kostet weniger, ist gerade Schnäppchenjagd angesagt, es kostet weniger, als es eigentlich wert ist. Und das Wertgefühl sagt uns doch, ja, etwas hat weniger Wert, als es kostet, oder es hat mehr Wert, als es kostet. Und insofern, unser Wertgefühl sagt andauernd, etwas hat Wert. Das geht natürlich hier auf den Unterschied von dem gefühlten Wert von etwas und dem Preis, was es also wirklich kostet. Aber in jedem Fall würde der Wert, den wir da empfinden, in unserem Wertgefühl liegen. Und da könnten wir ja sagen, ja, dieses Wertgefühl ist sozusagen die Substanz von diesem Wert. Ja?
Als ich mal unserem geduldigen Produktionsleiter, Herrn Falschgold, versucht habe zu erklären, was Wert ist, in der Kneipe, vielleicht war das der Fehler, sind wir genau an dieser Frage zusammengebrochen. Ne? Es war für ihn einfach, nee, er fühlt es doch. Und früher war etwas so und so viel wert, heute das. Ging kein Weg dran vorbei. Ich erinnere mich auch übrigens an meine Kapitallesegruppe. Ich weiß noch, als Student habe ich 3 Jahre lang Band 1 gelesen. Und da hieß dann immer Folgendes. Naja, wenn Angebot und Nachfrage alleine den Preis einer Ware bestimmen würden, was wäre denn, wenn Angebot und Nachfrage komplett gleich wären? Was wäre dann der Preis der Ware? Das war der Beweis dafür, dass man einen Preis nicht bestimmen kann, wenn es nicht irgendeine Substanz von Wert in der Ware gäbe. Das war immer dieses Argument dort in der Lesegruppe. So, es kann doch nur sein, dass irgendwie eine Preisbestimmung mit etwas Objektivem zu tun hat und jetzt, Achtung, wird aus Objektiv Substanz. Ja? Also müsste es doch irgendeine Substanz von Wert geben, in der Ware, damit sich Preise auch in irgendeiner Art und Weise bestimmen lassen. Das kann doch nichts Beliebiges sein.
Genau, dieses Beliebige, gell? Das wäre ja auch diese Überlegung. Wenn etwas nicht seinen Wert hätte, dann könnte es ja beliebig viel oder wenig kosten. Ja? Tut es aber nicht. Wenn es etwas nicht seinen Wert hätte, sondern beliebig viel kosten würde, dann wäre es unerklärlich, warum ein Kaugummi weniger kostet als ein Auto. Der Unterschied zwischen beidem, zwischen Kaugummi und Auto, muss also in etwas bestehen, das im Kaugummi und im Auto liegt und eben im Kaugummi weniger und im Auto mehr. Also es geht nur, das zu erklären, so ist unsere Überzeugung, durch eine unterschiedliche Menge von Wert in beiden, in den Waren selbst.
Und ich meine, all diese Überzeugungen, die wir jetzt dargelegt haben, wo man so merkt, wenn man jetzt nicht stabil wäre, Eske, also theoretisch stabil, würde ich sofort zusammenbrechen. Leuchtet doch unfassbar ein, oder? Ich bin sehr froh, dass wir stabil sind, du auch. Ich hoffe, du bist jetzt auch noch nicht zusammengebrochen, ja? Sondern bist immer noch stabil. Also all diese Überzeugungen sind jetzt kein Theoriegebäude, sondern interessanterweise gibt es in fast allen Theoriegebäuden immer wieder Auffassungen, die einzelne dieser Punkte auch widerlegen oder sagen auf gar keinen Fall. Also Marxisten sind keine Vollgeldmenschen in der Regel oder sowas. Ja? Aber es gibt sehr wohl ganz, ganz viele Theorien der Klügsten und der Schlauesten der Schlauen, die sich darauf beziehen, auf Substanzvorstellungen und eben verfolgen wollen, warum eine bestimmte Menge an Wert in Waren einen bestimmten Preis annehme oder wie Geld zu seinem Wert komme. Ja, darüber gibt es genügend Theorien und die müssen ja auch jeweils von dem einen Punkt ausgehen, entweder vom Subjekt, vom Geld, von der Verkäuferin oder eben vom Objekt, ja, der Ware. In dem Fall andersrum. Subjekt, Geld, Käuferin, Objekt, Ware, Verkäuferin.
Schön, Daniel, dass du da ins Wackeln gerätst. Das ist schon immer wirklich schwer, da Subjekt und Objekt zu unterscheiden und jeweils in den eben jetzt ist der Verkäufer das Subjekt oder der Käufer und so weiter. Also ganz wichtige ausgearbeitete, also elaborierte Theorien, die diese Substanz von Wert verorten und Wert als Substanz erklären, auch wenn sie jetzt nicht zu dem Wort Substanz greifen. Das ist einmal die Grenznutzentheorie, die würde halt sagen, unser Wertgefühl, wie viel ist mir etwas wert, wie viel bin ich bereit dafür zu zahlen für etwas, das wäre eben dann umzurechnen in eine Wertgröße. Oder es liegt, wie bei Marx und der Arbeitswertlehre, eben direkt in den Waren als die geleistete Arbeit, die drinsteckt. Also das wäre eine subjektive substanzleere Grenznutzentheorie, die objektive bei Marx als Arbeitswertlehre. Das nur um zu sagen, es ist uns schon bewusst, wir haben jetzt so unbestimmte, ganz eventuell auch sich sogar widersprechende Überzeugungen aufgelistet, die von einer Wertsubstanz ausgehen, aber das ist natürlich auch sehr elaboriert schon betrachtet worden und zur Theorie gemacht worden.
Und ganz ehrlich, betriebswirtschaftlich hat es durchaus seinen Sinn, sich zu fragen, warum Käuferinnen bestimmte Entscheidungen treffen für Preishöhen und umgekehrt von Verkäuferinnen. Und ich will vielleicht zwei Sachen erwähnen, die durchaus relativ weit kommen ohne einen Substanzbegriff des Geldes. Das wäre die Bundesbank von uns. Muss man sich ja nur mal lesen, wie sie Geld bestimmen. Und auf der anderen Seite die Modern Monetary Theory. Die haben woanders Fehler, zum Beispiel daran, dass sie nicht verstehen, was Geld wirklich ist. Aber die kommen durchaus ein Stück weit, Geld nicht als Substanz zu gebrauchen. So, Eske, jetzt müssen wir uns erholen von diesen vielen, vielen, vielen sowas von einleuchtenden, ja, sowas von logisch und richtig erkennen, sich anmutenden Überzeugungen und gehen jetzt zum dritten Teil über. Worin ist das falsches Bewusstsein? Was und wie sollte eine Theorie anders aufgebaut sein? Wie können wir uns von diesem falschen Bewusstsein befreien?
Dritter Teil also, notwendig falsches Bewusstsein. Notwendig vor allem jetzt mal, Haben wir Grund, in den Dingen Wert zu sehen? Haben wir deshalb auch Grund, im Geld Wert zu sehen? Ja, wir haben natürlich Grund. Wir haben ständig Anlass dazu. Denn Geld, selbst wenn, wie wir ja sagen, es nicht selbst Substanz ist, auf jeden Fall ist es ja der Zugriff auf Substanz, der im Geld besteht. Das Geld ermöglicht uns, jede Ware zu bekommen, die überhaupt eben zur Ware wird, die also käuflich ist. Das heißt, wie auch immer das Geld für sich von den Waren zu trennen ist, für uns verbindet es sich notwendig mit Ware, und Ware ist ja jetzt im weitesten Sinne immer Substanz, immer etwas inhaltlich Gegebenes, etwas jenseits vom Geld Gegebenes, das eben in der Welt vorkommt. Und wenn es nur eine Tätigkeit ist, ein Dienst, den man dem anderen erweist, also das ist also ganz klar, es muss nicht als Materie bestehen, aber nur wenn eben sich Geld da rein verwandelt und seine Kraft, seine Macht, sich darin zu verwandeln, macht Geld zu Geld. Und insofern ist es für uns vollkommen zwingend, in Geld zugleich eben dieses Etwas, diese Substanz zu sehen, zu der es uns verhilft.
Und wenn man da direkt an der Stelle weitermacht, also gewissermaßen verwandelt sich Geld stetig in Substanz, also in Ware. Ja? Also holen wir uns im Kopf, bevor wir einkaufen, wenn wir überlegen, was könnte ich jetzt für mein Geld kaufen? Ist es jetzt Schokolade, ein Bier oder doch was Gesundes? Dann ist es schon Gedanken verwandelt, und nachher, wenn ich bezahlt habe und es mit nach Hause nehme, hat es sich tatsächlich darin verwandelt. Und umgekehrt, wenn wir verkaufen, und dafür müssen wir nicht ein Supermarktbesitzer sein, zum Beispiel unsere Arbeitskraft verkaufen, dann verwandeln wir Inhaltliches, Ware, in Geld. Auch da hat man diesen Blick drauf zu machen, wie kann ich denn Substanz mit Geld gleichsetzen? Insofern scheint überall Geld und Substanz sich zu verbinden, tut es auch, ist aber nicht dasselbe.
Ja, beides muss ständig mit sich, mit dem anderen sein Wechseln, also muss mit dem den Platz tauschen, wie du sagst, sich scheinbar verwandeln, eben mittels Tausch. Geld in Ware, Ware in Geld. Wenn Ware sich nicht in Geld verwandelt, dann hört sie auch auf, Ware zu sein. Dann ist sie halt vielleicht ein schönes Ding, aber eben nicht Ware. Und diesen Wechsel zwischen beiden, von Geld in Ware, Ware in Geld, den müssen wir ja andauernd vor allem vollziehen. Der vollzieht sich ja nicht alleine. Da muss schon immer jemand dabei sein, der das vollzieht, tatsächlich als Handlung, aber eben für diesen Vollzug auch mitdenkt. Das heißt, wir müssen ständig zwischen Geld und Ware und insofern zwischen Wert, den das Geld darstellt, und dem Wert, den wir deshalb der Ware zuschreiben müssen, hin und her springen. Und so wie das Geld und Ware real andauernd objektiv machen müssen, diesen Wechsel vollziehen, macht es auch unser Denken. Und in vielen von diesen Überzeugungen, dass Wert in den Dingen steckt, dass also etwas Wert hat, wird dieser Wechsel auch andauernd gemacht. Wenn wir überlegen, ja, ich muss überlegen, ist mir etwas so und so viel wert? Da habe ich also das Ding, das mir irgendwie etwas bedeutet. Das ist mir lieb, ich brauche es eventuell unbedingt. Und dann ist meine Überlegung, ich habe hier das Ding, die Substanz, die ich brauche eventuell, und zum anderen dieses wie viel, was ich dafür zahlen müsste. Dieses wie viel, das ist Geld. Das ist Wert als reine Zahl, also die Wertgröße jenseits von dem Ding. Die steht für sich als, besteht für sich als reine Zahl. Da steht eben nicht nochmal eine andere Ware auf der anderen Seite, sondern da steht Wert als reine Zahl da. Aber für uns eben immer mit der verbunden mit der Notwendigkeit, jetzt zu überlegen, ist mir diese Ware so viel wert. Das heißt, in der Ware haben wir ein, für die Ware haben wir, sagen wir mal, zum einen dieses Gefühl, ja, was wir eben Schätzung nennen würden, das bedeutet mir etwas oder ich brauche es. Und zum anderen aber die Wertform als reine Zahl, als reines Quantum. Beides widerspricht sich, beides tritt ja auch tatsächlich auseinander als Geld und Ware, aber beides müssen wir ja andauernd zusammendenken. Also stellen, wenn wir uns dann also ein Ding vorstellen und sagen, ja, der Wert, das hat doch wirklich Wert, dann ist es selbstverständlich die Schätzung, die wir da verbinden, die wir aber die Schätzung automatisch, unwillkürlich, gezwungenermaßen durch diese ständige Übung in der Form von einer bloßen Zahl, also von 13,99 Euro zum Beispiel eben, ansehen. Also hier müssen wir genauso wie die Wirklichkeit vom einen ins andere springen, von der gegebenen Substanz in die reine Zahl. Mhm.
Genau, und das ist ja notwendig für unser Überleben. Und trotzdem, nochmal kurz zurückgekehrt, entspricht es nicht dem Sachverhalt. Ja. Würde jetzt Ware gegen Ware stehen, ja, meinetwegen auf der einen Seite Schuhcreme und auf der anderen Seite, was ist das Beispiel, was Marx immer gern hat, das nennt er ja noch Stiefelwichse, und auf der anderen Seite, was nehmen wir? Nehmen wir meinetwegen Äpfel. So, der eine hat die Schuhcreme, der andere hat die Äpfel. So, und jetzt würden die miteinander tauschen wollen. Dann hast du in dem Moment Substanz gegen Substanz. Ja, eindeutig. Wir heute aber würden selbst dort Wert reindenken, wo keiner ist. Ja, bei Qualität gegen Qualität hast du keinen Wert. Wir würden es reindenken. Das ist aber falsch. Das ist falsch, dass es so in der Objektivität so wäre. Denn genau wie du es berichtet hast, was steht denn auf der einen Seite? Geld. Warum wollen wir Geld? Nicht, weil es etwas Inhaltliches ist, sondern weil es uns wieder in der Zukunft Inhalt verspricht. Wir nehmen es nur als das Tauschmittel, als nichts anderes. Das ist der ökonomische Prozess, der uns aufgenötigt wird, wenn wir in der Tauschgesellschaft leben. Weil wir alle von Kaufen, Verkaufen leben müssen, das war ja unser Ausgangspunkt, müssen wir an das Tauschmittel kommen. Das Tauschmittel wird insofern also zu einer Art Selbstzweck, ist nur noch in dieser Funktion allein darin zu gebrauchen. In dem Moment ist also die Beziehung zwischen dem Tauschmittel und den Waren eine zwischen einem Nichts, das nur in seiner Funktion besteht, hin zu dieser ganzen Welt der Inhalte. Und so wird es ja auch im Geldschöpfen dargestellt, wie wir es gesehen und gezeigt haben, dass das Geldschöpfen als Kreditverhältnis auch wiederum nichts anderes bildet als eine reine Zahl. Aber genau wie du gesagt hast, Eske, weil wir beständig diese Verbindung leisten müssen, sonst könnten wir ja gar nicht überleben, entsteht der Eindruck und das Gefühl, es müsse sich bei Wert um eine Substanz handeln. Und jetzt aber kommen wir mal zum Teil B von 3, notwendig falsches Bewusstsein. Jetzt kommt's, jetzt wird's noch viel verrückter für euch alle. Jetzt zeitigt aber dieses falsche Bewusstsein durchaus Phänomene, zeitigt so etwas wie Realität. Möchtest du anfangen? Soll ich reinsteigen?
Mach du mal.
Okay. Also gucken wir uns mal die Warenproduktion an. Ich kaufe Produktionsmittel, wenn ich jetzt ein Warenproduzent wäre. Ja, so funktioniert es in der Tauschgesellschaft. Das heißt, was kaufe ich da ein? Ich kaufe Gebrauchsgegenstände, das sind zum Beispiel Rohstoffe, ja, das könnte Leder sein, alles mögliche. Ich kaufe aber auch Arbeitsmittel, ja, das könnten Maschinen sein, das kann Schraubenzieher, Hammer, whatever sein. Und ich kaufe natürlich auch Arbeitskräfte, ja, also selbstverständlich, Menschen, die die Arbeit vollziehen sollen. So. Das Ganze tue ich nicht, weil ich ein Wohltäter bin und möchte, dass es Gebrauchswerte gibt und die Menschen sich freuen, bla bla blub, sondern ich tue das und nur dann kann ich es erfolgreich auf lange Sicht tun, wenn meine Ausgangskosten wirklich auch überstiegen werden zu den Einnahmen, die ich am Ende habe. Also wenn ich zum Beispiel Schuhe produzieren lasse, dann müssen die ganzen Ausgangskosten praktisch übertroffen werden zu den Einnahmen später. Nur dann habe ich Gewinn und das ist ja der Zweck dessen, ich muss an Geldgewinn kommen, damit ich selber wieder kaufen kann. Wenn ich jetzt gezwungen bin, eine Gebrauchswerteproduktion mit dem Ziel zu machen, dass sie Geld einbringt und zwar sogar mehr Geld einbringt, als es gekostet hat, muss ich ja auch, um erfolgreich zu sein, alle möglichen Schritte daraufhin untersuchen. Ich muss alles. Und sei es, dass das dann Klo geputzt wird. Irgendwie überlegen, lohnt sich das nicht. Ich muss überlegen, wie lange versuche ich, die Arbeiterinnen und Arbeiter arbeiten zu lassen. Bei Marx wurde zum Beispiel diskutiert darüber, was eine sinnvolle Länge eines Arbeitstages ist. Und sie kamen damals zu seiner Zeit auf die Idee 11 Stunden. Weil in der 12. Stunde so viele Fehler passieren, also lohnt es sich nicht. Warum nicht? Natürlich, weil dann Geld in Anführungsstrichen am Schluss zerstört wird. Ich muss also schauen, ob eine Maschine einzusetzen, ob das in irgendeiner Art und Weise dazu führt, dass ich am Ende an mehr Geld komme, als ich ausgegeben habe. Ich muss alles abwägen nach dem, lohnt sich das, dass ich Fehler in Kauf nehme oder nicht? Lohnt es sich, dass ich viele Arbeiter auch nachts arbeiten lasse oder lohnt sich das eher nicht? Ich muss den gesamten Prozess der Warenproduktion, muss ich wertförmig denken oder zumindest wertförmig ihn behandeln. Insofern gewinnt es eine Realität, dieser falsche Schein, auf Seite der Ware.
Ja, eben mit der Notwendigkeit, mit der eben jede Ware als Geld aufgefasst wird. Also jede Ware zugleich als diese reine Zahl berechnet werden muss, die ja das Ziel dieser ganzen Aktionen ist. Mhm. Eine wichtige andere Überlegung ist ja, warum haben die Staaten so lange an einer Deckung des Geldes festgehalten? Ja, das gehört ja zu einer der zwingenden Überzeugungen. Geld muss doch gedeckt sein. Das Schlimmste, was man sich vorstellen könnte, wäre eben Geld, das einfach ohne Wert besteht. Nämlich ohne Wertsubstanz ist dann immer gemeint damit. Tatsächlich ist ja diese Bindung zum Beispiel ans Gold. Es gab dieses, also nach dem Zweiten Weltkrieg, eben dieses Abkommen von Bretton Woods, wo ja die Währungen erst an den Dollar gebunden wurden und der Dollar an Goldreserven. Und insofern war alles Geld, das so Weltgeld irgendwie mäßig unterwegs war, vom Gold gedeckt. Warum war das? Ja, ist das nicht die Wahrheit über das Geld? Ja, es ist eine Wahrheit, aber das ist die Wahrheit eben, die, wenn wir genau hinschauen, uns ja sagt, dass das Geld gerade nicht in dieser Substanz besteht, sondern dort, wo es Schwierigkeiten machen kann, nämlich im Verkehr zwischen den Staaten, wo jeder Staat seine eigene Währung hat. Eventuell, es gab ja auch Staaten, die dann mit dem amerikanischen Dollar arbeiten. Egal, wenn dieses Geld gegen Geld, also reine Zahlen gegen reine Zahlen, wo das schwierig werden kann, dann brauchen wir sozusagen dieses außerhalb, also wie Goldreserven. Wir haben ja, wir wissen aber, Bretton Woods wurde dann abgeschlossen, wieder aufgegeben, weil man merkt, ja, also ich den kürzesten Grund würde ich darin sehen, dass eben Geld, das an dann in Gold austauschbar, tauschbar sein soll, sich in der Menge überhaupt nicht so vermehren kann, wie es das Geld eben braucht, nämlich so, wie es dem Geld dann auch angemessen ist, allein durch Kredit. Deswegen wurde das aufgegeben. Wenn jetzt aber, jetzt haben wir heute die Wirklichkeit, also gerade die Situation, dass der Goldpreis wie verrückt nach oben geht. Mhm. Warum? Das ist offensichtlich eine sehr unsichere Weltlage, auch für das Geld, natürlich zwischen den Staaten. Ich habe ja vorhin schon den Gedanken gehabt an diese irrsinnigen Rüstungsausgaben. Also die Staaten rüsten zum Krieg. Sind also insofern unsichere Zeiten und da, tja, diese Unsicherheit zeigt ja, dass, wenn wir es jetzt vom Geld betrachten, dass das Geld alleine für sich diese Substanz nicht hat. Also muss man etwas, diese Substanz außerhalb vom Geld kaufen. Also gerade dieser Bezug auf das Gold zeigt, dass Geld nicht selbst in etwas besteht, sonst bräuchte es den nicht. Mhm. Also dann wäre es völlig überflüssig, dass man noch neben dem Gold mit seiner Substanz noch Gold hätte. Mhm. Also beides ist ganz wichtig, sowohl eine frühere bestehende Golddeckung oder Goldbindung, als auch eben die heutige Aufgabe, aber eben dann Gold als Rettungsanker vor der Krise bezeugen nochmal gerade Geld als reines Quantum. Mhm.
Interessanterweise in einer Folge, in der wir die Grundannahmen von Marx widerlegen, fallen mir ständig Marx-Zitate ein, die unsere Sachen belegen. Das ist so ein bisschen grotesk. Also es gibt ja bei ihm im Band 1, da, als es um die Entwicklung von Geld geht, aus seiner Sicht, was nicht Geld ist, also aus unserer Sicht, da gibt es einen sehr richtigen Punkt, als er davon spricht, Geld als Geld, Weltgeld. Also in dem Moment, wo die das genau, was du erzählt hast, also wenn Staaten, die in sich jetzt schon Währungen haben, die sehr wohl als reine Zahl funktionieren, haben das Problem im Austausch mit anderen Staaten, dass dort ja ihre Währung nicht gilt. Also wie kann man kaufen? Das heißt, dann sagt Marx, fällt Geld in seine alte Barrengestalt zurück. Also die nehmen dann eine Ware als Mittler, die man ganz leicht wieder in Geld verwandeln kann im eigenen Land. Genau, ja. Das ist ja das, was du beschrieben hast. Da kommt jetzt nichts Neues dazu. Ja? Und müssen also die Verwandlung in Ware nehmen, aber eine Ware, die man ganz leicht wieder zu Geld machen kann. Insofern ist dort die Substanz nur Mittel zum Zweck, Vehikel. Und ich finde auch den Punkt der Krise nochmal interessant, Eske, den du gesagt hast. So, es gibt ja nicht nur das Vorbereiten auf Krieg, was durchaus droht, ja, angesichts der Rüstungsausgaben. Wir haben ja auch in den letzten 25 Jahren, 30 Jahren sehr, sehr viele Krisen. Ja? Und diese Krisen haben damit zu tun, dass eben die Geldschöpfung und auch das Geld, das sich auf sich selbst bezieht in den Finanzmärkten, die Potenzierung von Geld, die ja immer eigentlich einen Zugriff auf die Welt garantieren soll, immer wieder an ihre Grenzen kommt, was dazu führt, dass ungeheure Mengen an Geld vernichtet werden, immer wieder vernichtet werden. Und das ist ein Minusgeschäft für viele. Deswegen versucht man tatsächlich eine Wertaufbewahrung zu machen und die weiß man ganz genau, die macht man nicht mit Geld, ja, sondern dann eben, womit, mit Gold oder lustigerweise als Krücke Bitcoin, ja, die in dem Moment auch wie eine Ware funktioniert. Insofern ist interessanterweise einerseits die Geldschöpfung, in der Staffel sind wir ja gerade, der absolute Beweis dafür, dass Geld keine Substanz ist oder hat oder eben irgendwie zugrunde liegt, sondern reine Zahl ist. Und auf der anderen Seite aber ist sie so angewiesen darauf, das ist die Mutter aller Dialektik, Zugriff auf ihr Gegenteil zu haben, auf das Substanzielle, dass sobald dieser Zugriff bedroht ist, natürlich auch der Wert des Geldes bedroht ist. Ja? Und damit man wieder zurückfallen kann, wie Marx sagt, in Bahngestalt oder in Warengestalt.
Ich würde gerne jetzt nochmal die Bedeutung dieser Aufklärung über unsere so zwingenden Überzeugungen vom Wert des Geldes noch ausführen, diese Bedeutung benennen. Wenn wir davon ausgehen, dass Wert in Substanz besteht, also auch zum Beispiel eben Arbeit als Substanz der Werte, dann besteht ja Wert nach dieser Auffassung unabhängig von Geld. Und das Geld ist sozusagen dann nur eben nach diesem üblichen Ammenmärchen diese hilfreiche Erfindung, dass man eben nicht Wert in den Waren gegen Wert in den Waren tauscht, sondern dass man sich da eben dann ein eigenes Medium dafür schafft. Aber Wert als Substanz gedacht heißt, es gibt ihn schon immer. Substanzvorstellungen beim Wert sind die Verewigung von Geldverhältnisse. Mhm. Das denkt man sich so nicht, aber das ist die Konsequenz. Also, was weiß ich, Marx fängt an, das Geld herzuleiten aus diesem berühmten Tausch von Ware A gegen Ware B in unterschiedlichen Mengen eben. Und er setzt da an, er sagt, ja, in beiden muss ein gemeinsames Drittes sein, Wert. Warum? Weil die gleichgesetzt werden. Wir wissen, historisch stimmt es nicht. Sobald, wenn nur Ware gegen Ware getauscht wird, wird da nichts gleichgesetzt und auch nicht in etwas Gemeinsamem dritten. Das kommt erst, diese Gleichsetzung von jeder Ware mit einem Wert. Das ist eben Geld und damit entsteht erst überhaupt diese Wertform. Und eben jetzt das eben umgekehrt in diese falsche, aber eben zwingende Vorstellung von Wert in Geld, heißt, wenn ich Wert als Substanz annehme, dann ist damit der Wert schon immer da und damit ist auch klar, es muss immer mit Wert weitergehen. Es muss immer mit Geld weitergehen. Ich kann jetzt, wenn ich von einer Substanz vom Wert ausgehe, kann ich keine Kritik am Geld üben. Ich muss es anerkennen als absolut sozusagen natürliche Notwendigkeit und muss mir dann irgendwelche Kritik an den Geldverhältnissen eben von anderer Seite holen. Aber dann nehme ich immer irgendwelche partikularen Missstände, nehme ich da raus. Es ist eine entscheidende, eine grundsätzliche Apologie, eine Freisprechung des Geldes von allen Zwängen, die in Wirklichkeit vom Geld ausgehen, wenn wir davon ausgehen, Geld und Wert wären Substanz. Das ist mir wichtig.
Nee, es ist unfassbar wichtig und ich würde auch genau da nochmal dran ansetzen, wenn es für dich okay ist, auch wenn das jetzt ein tolles Schlusswort wäre. Ja, wir können ja auch schneiden. Ne? So, wenn ich, so wie du sagst, Wert und Substanz gleichsetze und es überzeitlich mache, werde ich ahistorisch und finde dann auch nicht den Punkt dessen, wo man einsetzen muss. Jetzt würden Marx sagen, wieso, ich bin doch historisch. Der würde sagen, guck mal, wir haben doch dieses Kapitel ursprünglich Akkumulation, worüber wir eine Folge gemacht haben. Ja? Also, aber was ist es jetzt? Jetzt ist das Thema, dass man ein Symptom nimmt und es zum Ursprung von allem erklärt. Das ist der Fehler. Es entsteht aus dem Verhältnis von Geld und Ware, entsteht das Ausbeutungsverhältnis, entsteht auch eine bestimmte Form von Klassengesellschaft. Mhm. Zwischen denen, die Pech haben und nur noch ihre Arbeitskraft verkaufen können und zwischen denen, die ja, das Vergnügen haben, die Arbeitskraft anderer benutzen zu dürfen, auch wenn es nicht immer Vergnügen sein mag. So. Das entsteht aber aus dem heraus, dass wir in der Tauschgesellschaft leben. So, das ist ein Symptom. Und nicht die Fortführung von Klassengesellschaften überhaupt. Und jetzt hast du zum Beispiel an dieser Stelle es gibt eine Theorie von Fortführung von Klassengesellschaft und alle versuchen, die Welt durch Klassengesellschaft zu erklären. Nein, Quatsch. Das entsteht aus dem Geld, ganz konkret eine spezifische Form. Und die ist aber nicht die Ursache. Also die Überwindung dessen oder Aufhebung dessen heißt nur lange nicht, dass man dann das Ganze aufgehoben und überwunden hätte. Man kann sich eine Welt vorstellen mit lauter Genossenschaften. Keinen einzigen Menschen, der seine Arbeitskraft an jemanden verkaufen muss und trotzdem regiert das Geld. Ja? Ich glaube nicht, dass das Marx gewollt hätte an dieser Stelle. Ja? Ja. Trotzdem und? Regiert ja. Das Welt. Und was du noch gesagt hast, sofort, bevor du ein Und machst, und wundert es uns, dass alle sozialistischen Versuche trotzdem versucht haben, eine Art von Geld beizubehalten, was zwar kein Geld war, aber trotzdem es versucht haben, plus Eigentum. Ja? Wundert es uns, dass man dann nicht wirklich an die Substanz geht, sondern nur an die Symptome? Und da ist dein Und bitte, Eske, ich kann es kaum erwarten.
Nur dieses eben. Und das mit dem Geld herrscht auch der Zwang zum Wachstum. Also das, nur Geld als reine Zahl kann diesen Zwang zum Wachstum entbinden. Wenn es substanziell wäre, dann würde es in dieser Substanz bestehen und eine Substanz, um diese Substanz zu sein, muss nicht mehr werden. Nie. Die ist ja die Substanz, ja, und braucht zum Beweis ihres Daseins keine Vermehrung. Das Geld als bloße relationale Größe, als reine Zahl, braucht es. Das vielleicht heute zum Schluss.
Genau. Ich fasse kurz zusammen, Eske, das ist mir mal ein Bedürfnis. Ja? Wir sind uns komplett unsicher, ob das, was wir heute gemacht haben, wirklich euch erhellen wird oder Konfusion auslöst. Wir hatten auch überlegt, dass wir nicht mehr die letzten Schlenker machen, sondern viel früher aufhören. Worum geht es hier bei Ideologiekritik, bei Denkformkritik? Es geht darum, dass wir ein gesellschaftliches Ursprungsverhältnis haben, dass wir alle von Kaufen und Verkaufen leben müssen, dass auch dadurch Geld auf der einen Seite und Ware auf der anderen Seite sich trennt, entsteht, dieses Verhältnis entsteht, dass wir darüber hinaus ein falscher Schein entsteht, der von dem das Wert substanziell sein soll, das Geld substanziell sein soll. Ja? Und dass aufgrund dieses falschen Scheins Irrtümer in unseren Köpfen passieren, dass wir nicht mehr verstehen, was wirklich hier Ursache, Wirkung ist, was Wert ist, wird falsch verstanden, wie Marx es auch komplett falsch versteht. Dass aber trotzdem, und das ist das Verrückte, dieses falsche Verstehen müssen dazu führt, dass eine Realität entsprechend eingerichtet wird. So, warum ist jetzt trotzdem die Ideologiekritik so wichtig? Wir sind der Auffassung, damit man A, diesen gesamten Gang komplett richtig versteht, brauchen wir das. Wir müssen unser Hirn davon befreien, an sowas wie Substanz zu glauben. Und das ist eben auch nochmal entscheidend wichtig, dass wir auch die Kritik richtig führen können. Wir sind der Auffassung, dass an Wert nichts Gutes ist. Wir gehen auch nicht davon aus, dass die, die Wert produzieren, die Guten sind und die, die es scheinbar nicht machen, nicht. Überhaupt nicht. Sondern wir sagen, Wert ist schon die Sünde, um so auszudrücken, wenn wir heute Glauben an Substanz haben, dass wir uns gezwungen sind, diesen Zugriff auf die Welt so einrichten zu müssen. Wir kritisieren Wert, wir kritisieren Geld in der Tat und wir haben darüber aufgeklärt in dieser dreifachen Art und Weise und hoffen so sehr, A, dass ihr es versteht. Noch viel mehr wäre es uns ein Anliegen, dass ihr das auch teilen könnt.
Danke. Das sei für heute unser Schlusswort. Ganz kleiner Blick auf die nächste Folge noch. Da widmen wir uns wieder mit dem, was aus dem Geld folgt, die Wirklichkeit, die das Geld uns formt, was das Geld macht, nämlich was es bedeutet, Leben von Geld und insofern ein Leben auf Kredit.
Ich freue mich drauf. Und damit beenden wir die heutige Folge. Das waren die Money Profiler.
Die Money Profiler, die sich dem Geld an die Fersen heften, um seiner Übermacht irgendwie Herr werden zu können.
Wenigstens wollen wir uns davon nicht dumm machen lassen.
Wir danken unseren Freundinnen vom Moneylab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.